NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Hans-Georg Maaßen wird Sonderbeauftragter im Innenministerium. Die Koalitionskrise ist damit irgendwie bewältigt. Eines der Themen heute im Echo, das Thema, das wir auch kommentieren. Die Integrationsbeauftragten treffen sich in Berlin. Die EU verklagt Polen und das Moor im Emsland glüht noch immer. Das sind einige unserer weiteren Themen. Der Fall Maaßen ist abgeschlossen. Der Ex-Verfassungsschutzpräsident wird Sonderbeauftragter im Innenministerium ohne Gehaltserhöhung. Eine Art Frühstücksdirektor, meinen kritische Stimmen. Die Koalitionskrise ist damit zumindest oberflächlich beigelegt, aber so richtig glücklich und zufrieden scheint keiner der Beteiligten zu sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab sich heute durchaus selbstkritisch. Die Causa Maaßen, von der derzeit immer die Rede ist, kennt am Ende eigentlich nur Verlierer. Aus Berlin Sabine Müller.
Vergangene Woche, als die SPD-Sonderfraktionssitzung angesetzt wurde, da hatte sie noch das Potenzial, zum Tribunal zu werden. Über die Große Koalition und über Andrea Nahles, die Partei- und Fraktionschefin. Jetzt, wo eine neue Lösung in der Causa Maaßen gefunden ist, marschieren die meisten Abgeordneten um kurz vor 17 Uhr relativ gut gelaunt in den Fraktionssaal.
Die Stimmung hat sich doch merklich entspannt. Ich glaube, das ist wichtig.
Stellt der Hesse Jens Zimmermann fest. Aber Redebedarf gäbe es schon noch, sagt er. Man müsse die ganze Sache nachbereiten. Florian Post aus Bayern, der zu den schärfsten Kritikern der ursprünglichen Zukunftspläne für Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen gehört hatte, atmet tief durch auf die Frage, ob er mit der neuen Lösung leben kann.
Sagen wir mal so, es wird ein Posten geschaffen, der vorher nicht da war, den auch jetzt keiner braucht. Ein fauler Kompromiss bleibt trotzdem ein fauler Kompromiss. Ein Nachgeschmack bleibt. Beschädigt sind alle.
Nicht nur bei der SPD ist vielen der Wunsch anzuhören, jetzt nach vorne zu schauen. In der CDU-Spitze hakten sie die Causa Maaßen heute ziemlich schnell ab.
Die Parteivorsitzende hat hier die volle Rückendeckung des gesamten Präsidiums.
Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vermeldete, man habe nur noch kurz über die Sache gesprochen. Offenbar war fast alles gesagt mit dem Auftritt von Angela Merkel vor der Präsidiumssitzung. Die CDU-Chefin und Kanzlerin hatte sehr selbstkritisch angemerkt, sie habe zu wenig daran gedacht, wie die Bevölkerung auf die ursprünglich geplante Beförderung Maaßens reagieren werde.
Dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.
Für die neue Lösung, wonach Maaßen Sonderberater von Innenminister Horst Seehofer wird, ohne Beförderung in eine höhere Besoldungsstufe, ohne dass ein SPD-Staatssekretär gehen muss, gab es im SPD-Vorstand breite Rückendeckung. Generalsekretär Lars Klingbeil spricht von einem akzeptablen Ergebnis und gibt diese Devise aus.
Wir brauchen einen völlig neuen Arbeitsmodus in der Koalition. Das ist deutlich geworden. Wir müssen rauskommen aus einem Hysteriemodus, wie wir ihn doch in den letzten Tagen auch wieder erlebt haben.
Aber kann die Koalition das überhaupt noch zurückschalten in den Arbeitsmodus? Florian Post zuckt mit den Schultern.
Das gilt es jetzt zu beweisen. Ich muss ganz offen sagen, mir kommen da manchmal Zweifel.
In der Opposition halten sie sich nicht lange auf mit Zweifeln. Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Es ist in den letzten Tagen so viel Vertrauen zerbrochen in diesem Land, in die Politik in Gänze, dass es wirklich einen kraftvollen Neustart dieser Bundesregierung gebraucht hätte. Der ist jetzt nicht gekommen.
Und Linken-Chef Bernd Rixinger prophezeit.
Die Bundesregierung wird nicht zur Ruhe kommen, solange der Innenminister, Heimatminister, Wohnungsbauminister alles in einem Horst Seehofer heißt.
Sabine Müller aus Berlin. Die Personalie Maaßen ist abgearbeitet. Nun könnte die Große Koalition, die inzwischen schwer beschädigt ist, zur Sacharbeit zurückkehren. Aber schafft sie das überhaupt noch? Sind die tiefen Gräben noch zu überbrücken? Und ist die Krise der Großen Koalition überhaupt noch zurückzudrehen? Horst Kleuse aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert.
Nein, ein Eintrag für die Geschichtsbücher wird es wohl nicht gleich werden, wenn am selben Tag die Vorsitzenden der beiden größten Parteien um Entschuldigung bitten. Aber Fehler einzugestehen, das ist schon bemerkenswert. Es ist gut, es ist richtig. Ob Merkel und Nahles allerdings wirklich den Schuss gehört haben, wird sich noch zeigen. Alle Umfragen der letzten Wochen zeigen für Union und SPD bedrohlich nach unten. Die CDU deutlich unter 30% und die SPD bei 16-18, teils sogar überholt von der AfD. Da dürfte in den Parteizentralen was los sein. Aber wieso konnte überhaupt ein solch tollpatschiger Kompromiss wie die Beförderung des Herrn Maaßen geschehen? Ist die Berliner Filterblase bereits so undurchsichtig geworden, dass nichts mehr nach innen dringt? Jedes Schulkind dürfte wissen, dass man nach schlechten Noten nicht mit einem neuen Smartphone belohnt wird. Aber ein beratungsresistenter Verfassungsschützer sollte Staatssekretär mit mehr Geld werden? Die Entscheidung vom vergangenen Dienstag zu korrigieren war eine Kurve, die die Große Koalition noch so eben gekriegt hat. Obwohl es so wirkte, als habe eigentlich Horst Seehofer am Steuer der GroKo-Karre gesessen und sie fast in den Dreck gefahren. Falls diese politische Zweckehe jemals wieder in ihre Spur zurückfinden sollte, dürfte es entscheidend sein, dass Angela Merkel selbst das Steuer übernimmt. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass man sich darüber einig wird, wohin man eigentlich will. Einen Fehler zu machen, ihn einzugestehen und zu korrigieren, das ist ehrenwert. Es ist aber noch kein Regierungsprogramm. Die ähnliche Reaktion der beiden Machtfrauen in Berlin weckt zumindest die Hoffnung, dass es gelingen kann, dem Dauerstörfeuer aus München etwas entgegenzusetzen. Die Granden aus Bayern dürften nach der Landtagswahl Mitte Oktober ohnehin sehr viel leiser werden. Und womöglich wird Horst Seehofer nicht mehr der starke Mann der CSU sein. Um sein eigenes Wort zu benutzen, er scheint der Vater aller Probleme in der Koalition zu sein. SPD und CDU schaffen es derzeit, wenn auch mit großen Mühen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und zu signalisieren, dass ihnen an konstruktiver Arbeit in der GroKo gelegen ist. Zudem dürften beide derzeit kein Interesse an Neuwahlen haben, deren Ergebnis für die einstmals Volksparteien genannten höchst unsicher wäre. Frau Merkel gelobte heute, sich ab jetzt voll auf die Sacharbeit zu konzentrieren. Möge es ihr gelingen. Zu tun gibt es nämlich genug.
Horst Kleuser kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Integrationsbeauftragten von Bund und ostdeutschen Ländern sind nach den Vorfällen von Chemnitz alarmiert. Sie wollen jetzt stärker gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus vorgehen. Das ist vernünftig und ist von Integrationsbeauftragten auch zu erwarten. Wie konkret dieses Vorgehen aber aussehen soll, das beraten die Integrationsbeauftragten heute in Berlin. Von dort Vera Wolfskämpf.
Nein, Rassismus sei nicht nur ein ostdeutsches Problem. Das betonen die Integrationsbeauftragte des Bundes und ihre Länderkollegen gleich zu Beginn. Denn ausländerfeindliche Demonstrationen wie im sächsischen Chemnitz gibt es zum Beispiel auch in Kandel in Rheinland-Pfalz. Besonderheiten sieht Susi Möbeck dennoch. Sie ist Integrationsbeauftragte in Sachsen-Anhalt. Die SPD-Politikerin spricht vom Gefühl vieler Ostdeutscher, nach der friedlichen Revolution benachteiligt worden zu sein.
Und ich glaube schon, dass sich manches jetzt an der Flüchtlingsfrage fokussiert, wo eigentlich solche Fragen der Unzufriedenheit mit der Demokratie durchaus dahinterstehen. Und das muss uns besorgt machen, auch ganz speziell in den ostdeutschen Ländern.
Deshalb hatten sie und ihre Kollegen aus den Ostländern sich dieses Treffen gewünscht. Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Annette Wittmann-Mautz von der CDU, plädiert für neue Impulse in der Integrationspolitik. Es brauche mehr Orte für Dialog, für die Begegnung zwischen Einheimischen und Migranten, um Vorurteile abzubauen.
Ich selbst habe ein großes Interesse daran und will meine Mittel im Rahmen meines Arbeitsstabes ausbauen, um zum einen denjenigen den Rücken zu stärken, die täglich Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt sind. Und dazu müssen wir dorthin, wo es brennt, auch mit den Beratungsangeboten.
Dabei sollen auch die Organisationen von Migranten selbst eine Rolle spielen. Als Gesprächspartner für die Verwaltung, aber auch für direkte Kontakte mit den Bürgern. Wittmann-Mautz erklärte, auch dafür wolle sie die Mittel ausweiten. Damit stößt sie auf offene Ohren. Die brandenburgische Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier sagt,
dass man vielleicht da den Flächenländern generell, nicht nur den Ostdeutschen, auch etwas generösere Zahlen zukommen lässt, weil in der Fläche die Teilnehmer nicht da sind und ähnliches. Also das geht ja immer ein bisschen ums Geld, aber wir sind nicht hier heute, um mehr Geld zu fordern, sondern heute geht es uns ganz ausschließlich um die Inhalte.
In den Ländern gäbe es bereits diverse Programme, die den interkulturellen Austausch unterstützen.
Wir haben zum Beispiel in Brandenburg das tolerante Brandenburg seit jetzt schon 20 Jahren, wo ganz klare Kante auch gezeigt wird von der Landesregierung, und das ist sehr wichtig, Haltung zeigen. Und das geht auch nicht nur für die Bundesebene, sondern auch für die Landesebene und auf allen kommunalen Ebenen.
Diese Zusammenarbeit verbessern sei ein weiteres Anliegen, auch durch regelmäßige Treffen der Integrationsbeauftragten von Bund und Ländern. Die sollten sich vor allem um die vielen ungelösten Probleme in der Migrations- und Integrationspolitik kümmern. Das merkt Linda Teuteberg kritisch an. Sie ist migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Die offenen Fragen seien der Treibstoff für die Populisten und Rechtsextremen im Land.
Vera Wolfskämpf. Die Aufregung vor etwa einem halben Jahr war groß. Hunderte, vielleicht tausende positive Asylbescheide sollte die zuständige Behörde in Bremen zu Unrecht ausgestellt haben. Ein Skandal hieß es damals. Die Leiterin der Bremer Außenstelle des BAMF, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, wurde entlassen. Inzwischen hat sich herausgestellt, in nur wenigen Fällen wurden offenbar falsche, das heißt positive Bescheide ausgestellt. Allenfalls lässt sich noch von einem Skandälchen sprechen, wenn überhaupt. Entsprechend zog der zuständige Innenausschuss des Bundestages heute eine durchwachsene Bilanz. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
Skandal oder Skandelchen? Laut dem vorläufigen Abschlussbericht des Bundesrechnungshofes hat das Bundesinnenministerium das BAMF über Jahre nicht ausreichend kontrolliert. Das sei das Problem gewesen. Unregelmäßigkeiten, heißt es, seien nicht durch Verstöße Einzelner erklärbar. Damit ist klar, es hat keinen flächendeckenden Asylbetrug in den BAMF-Außenstellen gegeben. Die Innenexpertin der CSU, Andrea Lindholz, sieht deshalb keinen großen Skandal mehr.
Ich glaube, das ganz große Aufregerthema, und das war es ja im Prinzip, dass man davon ausgeht, hier sind ganz viele unrichtige Bescheide erlassen worden. Ich glaube, das wird sich mehr oder weniger in Luft auflösen.
Was im BAMF in Bremen passiert sei, müsse von den Staatsanwälten geklärt werden. Generell sei das BAMF jetzt aber gut aufgestellt. Der neue Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckart Sommer, war zum ersten Mal im Innenausschuss des Bundestages. Er sagte, das BAMF von heute arbeite nicht mehr wie das BAMF von 2015. Für die Innenexpertin der Grünen, Luise Amtsberg, ist der BAMF-Skandal aber noch keineswegs aufgearbeitet.
Wir als Grüne fordern nach wie vor, und das lässt sich sozusagen auch anhand der Defizite einfach erklären, dass es nach wie vor eine Expertenkommission braucht, die sich die Asylverfahren wirklich noch mal genau anguckt. Es muss klar und sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BAMF alle Schulungen durchlaufen haben, die zur Bescheidung eines Asylverfahrens auch notwendig sind.
Das Bundesinnenministerium muss bis Mitte Oktober auf den Bericht des Bundesrechnungshofes reagieren. Im Bericht werden auch erhebliche Kommunikationsdefizite im Bundesinnenministerium kritisiert. Informationen seien nicht weitergegeben worden, auch habe das Bundesinnenministerium nicht auf fehlende Berichte des BAMF bestanden. Dann seien Berichte auch lange nur zur Kenntnis genommen worden. Insgesamt gäbe es Unzulänglichkeiten bei den Asylverfahren. Außerdem gäbe es Sicherheitslücken im IT-System. Linda Teuteberg von der FDP kritisiert, dass der Bericht des Bundesrechnungshofes noch nicht allen Parlamentariern vorliege. Das Ende des BAMF-Skandals werde man so schnell noch nicht erreichen.
Wir wollen da dranbleiben, zum einen alle Unterlagen zu kriegen, die wir bisher schon angefordert haben, und wirklich genau zu schauen, was muss passieren beim Qualitätsmanagement, beim Einsatz technischer Hilfsmittel, beim Einsatz von Dolmetschern, bei den Sicherheitsüberprüfungen. Was muss getan werden, damit wir wieder Vertrauen in ordnungsgemäße Asylverfahren herstellen?
Der Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, Stefan Meyer, erklärte, die Manipulation in Bremen sei mit 145 Fällen nicht ganz so groß wie befürchtet. Trotzdem nicht unerheblich. Der neue BAMF-Chef, Hans-Eckart Sommer, hält die Mängel aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes für weitgehend behoben. Qualität sei nun das Wichtigste, das IT-System sei überarbeitet.
Isabel Reifenrath aus Berlin. Polen muss vor Gericht. Wegen der Zwangspensionierung zahlreicher Richter verklagt die zuständige EU-Kommission jetzt Polen vor dem Europäischen Gerichtshof. Man habe Sorge um die Rechtsstaatlichkeit Polens, heißt es in Brüssel. Vor Gericht steht damit letztlich der höchst umstrittene Weg Polens, der das Land immer mehr von demokratischen Maßstäben entfernt. Aus Brüssel, Astrid Korall.
Schon länger hatten Beobachter in Brüssel erwartet, dass die EU-Kommission den Druck auf Polen wegen der umstrittenen Justizreform erhöhen wird. Und so kam die Ankündigung der Sprecherin der EU-Kommission, Mina Andrejewa, heute auch nicht überraschend. Die Kommission hat entschieden, Polen wegen der Verstöße gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Konkret geht es in diesem Fall um einen bestimmten Teil der Justizreform in Polen. Die nationalkonservative Regierung hatte das Pensionsalter für die Richter des obersten Gerichts von 70 auf 65 Jahre abgesenkt. Was Kritiker als einen Versuch werten, missliebige Richter vorzeitig loszuwerden. Für die EU-Kommission verstößt das Vorgehen nicht nur gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und EU-Recht, sondern es untergräbt aus ihrer Sicht auch das Prinzip der Unabsetzbarkeit von Richtern. Die neue Regelung will sie per einstweiliger Anordnung sofort stoppen lassen. Die EU-Kommission ist der Ansicht, dass die weiterführende Anwendung der Regelung, die im neuen Gesetz vorgesehen ist, zu einem schweren und unumkehrbaren Schaden führen wird. Sollte der Europäische Gerichtshof der Kommission Recht geben, droht Polen eine Geldbuße. Schon länger streitet sich das Land mit der EU-Kommission über die Justizreform. Regelmäßig weist die polnische Regierung Kritik daran zurück. Das ist diesmal nicht anders. Nach Angaben einer polnischen Nachrichtenagentur sagte eine Regierungssprecherin, Polen sei bereit, seine Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof zu verteidigen. Und sie betonte, nur ein rechtskräftiges Urteil könne ein Mitgliedsland zu Änderungen der Gesetzgebung verpflichten. Womit sie zumindest andeutet, dass Polen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs akzeptieren könnte. Polnische Medien zitieren auch den obersten Richter des Gerichtshofs und der begrüßt das Vorgehen der EU-Kommission ausdrücklich.
Astrid Korall aus Brüssel. Die für US-Präsident Donald Trump unangenehme Debatte um seinen Kandidaten für das höchste Richteramt am Supreme Court verschärft sich. Brett Kavanaugh, dem bereits eine Professorin eine versuchte Vergewaltigung vorwirft, wird nun von einer weiteren Frau belastet. Er soll sie in den 80er Jahren sexuell belästigt haben. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Die neuen Vorwürfe gegen Brett Kavanaugh wurden am späten Sonntagabend bekannt. Deborah Ramirez, eine frühere Kommilitonin Brett Kavanaughs, sagte dem Magazin New Yorker, Trumps Richterkandidat habe sich Anfang der 80er Jahre während einer Studentenparty in Yale vor ihr entblößt. Deborah Ramirez wandte sich an den Journalisten Ronan Farrow, der mit seinen Recherchen im New Yorker bereits Hollywood-Produzent Harvey Weinstein zu Fall gebracht hatte. Im Sender CBS sagte Farrow, weitere damals anwesende Studenten hätten Ramirez' Angaben bestätigt. Sie erinnert sich noch genau, wie Brett Kavanaugh sie damals auslachte, als er sich die Hose wieder hochzog und wie ein anderer Kommilitone in den Flur rief, Brett Kavanaugh hat gerade seinen Penis in das Gesicht von Deborah Ramirez gedrückt. Brett Kavanaugh wies die Anschuldigungen als Verleumdung zurück. Dennoch wird die Anhörung im Justizausschuss des Senats am Donnerstag nun erst recht zum Medienspektakel. Denn kurz vor Bekanntwerden der neuen Vorwürfe hatte sich nach tagelangen Verhandlungen die erste Anklägerin bereit erklärt, am Donnerstag öffentlich als Zeugin auszusagen. Christine Blasey Ford wirft Trumps Richterkandidat vor, der damals 17-Jährige habe sie auf einer Party in sturzbetrunkenem Zustand versucht zu vergewaltigen. Angesichts der neuen Vorwürfe fordern die oppositionellen Demokraten, die Anhörung im Senat erneut zu vertagen. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein verlangte, zunächst müsse die Bundespolizei FBI ermitteln. US-Präsident Donald Trump bekräftigte dagegen, er stehe weiter fest zu Kavanaugh. Noch nie ist ein Richterkandidat so unfair und ungerecht behandelt worden. Wenn Leute jetzt über 30 Jahre alte Sachen ausgraben, die sie vorher nie erwähnt haben, dann ist das meiner Meinung nach total politisch motiviert. Tatsächlich wollen die Demokraten Zeit gewinnen, um eine Ernennung von Trumps Richterkandidat vor den Kongresswahlen im November zu verhindern. Dabei kommt ihnen entgegen, dass auch Michael Avenatti, der Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels, weitere Enthüllungen gegen Kavanaugh in den kommenden Tagen angekündigt hat. All diese Vorwürfe klingen immer mehr nach einer riesigen linken Verschwörung, kritisierte Trumps Beraterin Kellyanne Conway.
Indeed, this is starting to feel like a vast left-wing conspiracy.
Für das Weiße Haus und die Republikaner sind die Vorwürfe ein Balanceakt. Einerseits dürfen sie in Zeiten der MeToo-Bewegung die Anschuldigungen nicht ignorieren. Andererseits erwarten die republikanischen Wähler jedoch, dass Präsident Trump nach Neil Gorsuch einen weiteren konservativen Richter auf Lebenszeit im obersten Gerichtshof unterbringt. Damit wäre eine konservative Richtermehrheit für viele Jahre gesichert. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sagte deshalb auf einer Wahlkampfveranstaltung, lasst euch bloß jetzt nicht verunsichern, wir werden das durchziehen und unseren Job erledigen.
Don't get rattled by all of this. We're gonna plow right through it and do our job.
Doch so sicher ist die Berufung Kavanaughs nicht mehr. Die Republikaner haben nur eine hauchdünne Mehrheit im Senat. Zwei moderate Republikanerinnen wollen sich am Donnerstag zunächst beide Seiten anhören und erst dann entscheiden, wie sie abstimmen.
Martin Ganselmeier aus Washington. Einen Tag vor der 73. Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York hatte US-Präsident Donald Trump heute zu einem Anti-Drogen-Gipfel geladen. Zuvor war in Mexiko der Bericht der Weltkommission für Drogenpolitik vorgestellt worden. In New York kommen in dieser Woche Vertreter aller Staaten am Sitz der UN zusammen. Trump nutzt diese Chance auf der ganz großen Bühne und äußerte sich bereitwillig auch zu Nordkorea. Aus New York, Georg Schwarte.
Morgens kurz vor 8:30 UN-Hauptgebäude, Arbeitsbeginn, The Beast. Trumps gepanzerte Limousine fuhr vor und das Geschrei begann. Irgendwas Neues zu Nordkorea, rief ein Journalist, der US-Präsident wie stets. Rote Krawatte, entschlossene Miene, ja. Kim Jong-un, der Nordkoreaner, habe ihm einen wunderschönen Brief geschrieben. Und ja, es werde bald einen zweiten Nordkorea-Gipfel geben, verkündete Trump quasi im Vorbeigehen. Als wir herkamen, war es eine andere Welt. Damals war es eine sehr gefährliche Zeit. Ein Jahr später ist viel passiert. Sprach's und ging zu einem von ihm organisierten Anti-Drogen-Gipfel, der dann genau 15 Minuten dauerte, drei Redner umfasste und eher eine Art globale Erneuerung längst bestehender Anti-Drogen-Konventionen der UN war. Immerhin, es gab schöne Bilder. Trump saß neben dem UN-Generalsekretär Guterres, neben seinem Außenminister Pompeo, seinem Sicherheitsberater Bolton und seiner diplomatischen Stimme hier im UN-Hauptquartier Nikki Haley.
Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce my boss, President Donald J. Trump.
Ihr Boss begann dann mit Freundlichkeiten auf eine Art. Trump gilt nach wie vor als Chefkritiker der UN. Zu kompliziert, zu teuer, zu umständlich, multilateral eben. Aber Guterres sagt, Trump sei ein guter Freund geworden, mache einen guten Job in einer komplizierten, aber wundervollen Zeit, was immer das hieß.
He's become a great friend and he's doing a wonderful job at a very, very complex situation, but a beautiful situation. And I've always
die UN, viel Potenzial, langsam. Aber sicher sind wir dabei, das zu heben. Guterres guckte da freundlich Richtung Hauptgeldgeber der Vereinten Nationen. 22% des UN-Budgets zahlen die Amerikaner. Und er lobte Trumps 15-minütigen Anti-Drogen-Gipfel.
Let me begin by thanking you. You are focusing a global spotlight on the world drug problem and we have never needed it more.
130 Nationen unterzeichneten das von den USA formulierte Papier ohne Debatte, ohne Änderungsmöglichkeit. Deutschland übrigens war nicht dabei, nicht im Saal und nicht als Unterzeichner. Die Botschaft des Papiers: mehr Kooperation, mehr Austausch, mehr Vorbeugung im Kampf gegen den weltweiten Drogenhandel.
Failure is indeed not an option. Together we will succeed. We will never give up. Thank you.
Versagen sei keine Option. Zusammen werde man erfolgreich sein, man werde nie aufgeben, sagt Guterres. Und mancher fragte sich, ob er hier über den Antidrogenkampf oder die Zukunft der UN mit den USA sprach. Trump jedenfalls ging gleich wieder. Heute noch trifft er den südkoreanischen Präsidenten. Morgen dann Beginn der UN-Generaldebatte mit Trump als einem der ersten Redner.
Georg Schwarte aus New York. In Fulda trifft sich ab heute die Deutsche Bischofskonferenz. Im Mittelpunkt steht ein Thema: die Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Priester. Morgen wird der Konferenz eine entsprechende Studie vorgelegt. Aber schon heute dreht sich alles um dieses brisante Thema. Aus Fulda, Petra Klostermann.
Im Mittelpunkt der diesjährigen Herbstvollversammlung steht das Thema sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx aus München:
Mir geht es nicht nur um Einzelfälle, mir geht es auch um Fragen der systemischen Gefährdung, die im kirchlichen Bereich da sind. Etwa, dass es sexualisierte Gewalt ist, die auch mit Machtfragen zusammenhängt, dass da möglicherweise besondere Gefährdungen in unserem Feld sind. Und die Wahrnehmung vor allen Dingen, von den Opfern her zu denken und ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, aber in dieser Deutlichkeit, die auch zu Konsequenzen führt, hat das Auswirkungen auf das Gesamtfeld.
Die Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche hatte dem Bistum Regensburg bereits vor 10 Jahren vorgeworfen, sexuellen Missbrauch vertuscht zu haben und will morgen Vormittag eine Pressekonferenz geben. Gegenüber der Presse will sich morgen Nachmittag auch die Opferinitiative Eckiger Tisch äußern. Daran teilnehmen wird auch Matthias Katsch, der als Kind selber Opfer zweier Serientäter am Berliner Jesuitengymnasium geworden war. Er hat die Initiative Eckiger Tisch mitgegründet und maßgeblich dazu beigetragen, den sexuellen Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen öffentlich zu machen. Ein brisantes Thema der Bischofskonferenz ist auch die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Neuregelung der Organspende. Demnach sollen Organe automatisch bei jedem Toten entnommen werden dürfen, außer wenn er oder ein Angehöriger vorher ausdrücklich widerspricht. Die Bischöfe wollen auch in diesem Jahr wieder aktuelle Fragen zur Flüchtlingsarbeit diskutieren. Im vergangenen Jahr haben die deutschen Bistümer insgesamt rund 147 Millionen Euro in die Flüchtlingshilfe gesteckt. In diesem Zusammenhang geht es dann auch um die aktuelle Stimmung der Menschen in Deutschland.
Ein Thema, was uns natürlich bewegt, das ist das Thema des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft, das Thema Populismus, das Thema, das von den Chemnitz-Ereignissen her auch noch einmal virulent geworden ist. Natürlich werden wir zu Recht gefragt, in der Gesellschaft sind diese Spannungen, diese Spaltungen da, diese Zerrissenheiten. Was wollt ihr als Kirche tun oder mit beiden Kirchen zusammen? Wie könnt ihr da einen Beitrag leisten, dass die Gesellschaft zusammenbleibt?
Petra Klostermann aus Fulda. Im Hambacher Forst wird seit heute wieder gestritten und geräumt. Umweltaktivisten blockierten den Kohletransport in zwei nahegelegene Kraftwerke. Die Polizei begann erneut, Baumhäuser der Protestierer abzureißen. Nach dem Tod eines Bloggers in der vergangenen Woche hatte die Landesregierung diese Räumungsaktion vorerst gestoppt. Nun also setzt sich der Konflikt um den von RWE geplanten Kohletagebau wieder fort. Zur Lage Thomas Wenkert.
11.30 Uhr heute Morgen im Hambacher Forst. Die Bewohner der Baumhäuser werden aufgefordert, freiwillig ihre Wohnungen in den Bäumen zu verlassen. 5 Tage nach dem Tod eines jungen Journalisten im Hambacher Forst werden die Räumungen der Baumhäuser fortgesetzt. Der 27-Jährige war am vergangenen Mittwoch von einer Hängebrücke gestürzt und sofort verstorben. NRW-Innenminister Reul begründet die Räumung der Baumhäuser unter anderem mit Sicherheitsbedenken.
Ich habe zwar verstanden, dass manch einer überrascht war, dass wir heute begonnen haben, aber dass wir wieder beginnen müssen, war eigentlich klar. Als ich gesagt habe, der Tote verlangt, dass wir jetzt mal ein wenig Pause eintreten lassen, dass wir alle mal durchatmen, Luft holen, auch nochmal ein Stück nachdenken, war jedem klar, dass es irgendwann weitergehen muss. Und zwar nicht, weil man daran Freude hat oder so, sondern weil es eine Gefahrensituation gibt, die ja nicht weg ist, sondern dadurch, dass es einen Toten gab, ist die Gefahrensituation ja noch viel deutlicher geworden.
Wie schon in den ersten Tagen der Räumung verlassen viele Umweltaktivisten ihre Baumhäuser nicht freiwillig. Einige haben sich angekettet. Die Einsatzkräfte müssen mehrere Sitzblockaden auflösen. Es kommt auch zu Ausschreitungen. Mehrere Braunkohlegegner werden vorübergehend festgenommen. Auch mussten wieder Barrikaden entfernt werden. Bisher wurden mehr als 40 Baumhäuser im Hambacher Forst geräumt. Wie viele Bauten es noch gibt, das ist derzeit unklar. Offenbar wurde die Räumungspause von den Aktivisten genutzt, neue Baumhäuser zu bauen. Das hat heute auch Innenminister Reul kritisiert.
Aber es gibt auch einen großen Teil, der dieses Moratorium genutzt hat, missbraucht hat, um es klar zu sagen. Der hat diesen Vertrauensvorschuss missbraucht, um neue Barrikaden aufzubauen, um neue Häuser zu bauen und um über Polizisten Fäkalien auszugießen.
Aber nicht nur im Wald wird demonstriert, auch außerhalb finden Aktionen gegen die Braunkohle statt. Zwei Umweltaktivisten haben sich an die Gleise der Hambachbahn gekettet, stören damit die Kohlelieferung zu den RWE-Kraftwerken. Mehrere Stunden ist die Strecke blockiert. Die Räumung der Baumhäuser wird morgen fortgesetzt. Für die kommenden Wochen sind weitere Demonstrationen rund um den Hambacher Forst geplant. RWE will mit den Rodungen in dem Waldgebiet Mitte Oktober beginnen.
Thomas Wenkert. Seit Wochen brennt mittlerweile das Moor im Emsland nach einem, nennen wir es einmal, verunglückten Raketentest der Bundeswehr. Auch wenn der Regen der vergangenen Tage das Moor abgekühlt hat, sind noch unzählige Glutnester nicht gelöscht. Immerhin aber ist die Belastung für die Anwohner deutlich zurückgegangen. Aus Meppen, Kerstin Stapen.
Es hätte nicht so weit kommen müssen. Der emsländische Landrat fand deutliche Worte und kritisierte die Informationspolitik der Bundeswehr, betonte aber auch, dass der Katastrophenfall eine reine Vorsichtsmaßnahme war und ist. Der Brand ist unter Kontrolle, sagt auch der Brandbeauftragte der Bundeswehr Sagurna. Nur ganz vereinzelt sei noch Rauch über dem großen Moorgebiet zu sehen. Größere Probleme bereiten derzeit die vielen Glutnester, die sehr tief im Moor liegen, so Sagurna. Um sie zu orten, sichtet ein Geologe derzeit etliche Einzelbilder der Drohnen und Tornados, um sie zu einem Ganzen zusammenzusetzen, wie ein Puzzle. Anschließend sollen gezielt Schläuche installiert werden, über die Wasser unter die Oberfläche ins Moor gepumpt wird. Seit Anfang des Brandes sei es schwierig, mit Feuerwehrwagen auf das Moorgelände zu fahren, so der Bundeswehrsprecher weiter. Zum einen, weil sie einsacken könnten, zum anderen, weil im Boden an einigen Stellen alte Munitionsreste liegen. Der Einsatz auf dem Bundeswehr-Testgelände wird voraussichtlich noch Wochen dauern. Für die mittlerweile über 2000 Einsatzkräfte wird es am Abend einen ökumenischen Gottesdienst geben.
Kerstin Staben aus Meppen. Und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.